Zeit für mich, ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten.
Ja, ein herzliches Willkommen bei Zeit für mich. Zu Gast ist heute die Barbara Bühler und sie ist Koordinatorin und Obfrau vom Niederösterreichischen Armutsnetzwerk. Hallo Barbara.
Hallo.
Freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Meine erste Frage ist gleich, wie bist du denn zum Niederösterreichischen Armutsnetzwerk gekommen und was steht dahinter?
Ich habe das Niederösterreichische Armutsnetzwerk gegründet, gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen. Die erste Initiative diesbezüglich war vor mittlerweile unglaublichen über 12 Jahren schon, also 12 Jahre, ich habe im Vorfeld extra nochmal nachgeschaut.
Ja.
Und entstanden ist es so aus der Motivation heraus, dass eben ich und andere Kolleginnen, die auch im Sozialbereich tätig waren und sind, den Eindruck gehabt haben, wir haben eben ganz viel mit Armutsbetroffenen zu tun in unseren beruflichen Kontexten. Und wir stoßen da immer wieder auf Phänomene, Bedürfnisse, Themen, die wir auch sozusagen politisch artikulieren wollten oder wo wir einfach auch sagen, wir wollen uns stärker einsetzen für bestimmte Belange. Und wir haben den Eindruck gehabt, da braucht es einfach eine Plattform, eine überorganisationale Plattform, wo man sozusagen gemeinsam einerseits das Wissen und die Erfahrungen nochmal stärker bündeln können und andererseits das auch gemeinsam nochmal stärker vertreten können, dass das jetzt eine einzelne Person oder ein einzelner Betroffener oder einzelne Organisation tun könnte. Genau. Das war die Idee und das ist dann sozusagen sukzessive gewachsen. Wir waren am Anfang einfach eine Handvoll an Personen und mittlerweile sind wir 33 Organisationen aus ganz Niederösterreich und halt nach wie vor viele engagierte Einzelpersonen, die da
Das ist
dabei
ganz
sind.
schön groß.
Ja, mittlerweile schon, ja.
Wenden sich an euch auch Privatpersonen?
Eher nicht, und man muss ja ganz klar sagen, für das sind wir als Armutsnetzwerk jetzt nicht primär da, ja. Also wenn es jetzt darum geht, unmittelbar zu unterstützen, zu beraten, Angebote aufzuzeigen, dann machen das ich jetzt zum Beispiel auch in meiner Tätigkeit als Sozialarbeiterin. Aber im Armutsnetzwerk ist unser Hauptfokus eigentlich ein anderer, nämlich sozusagen, das, was alle Mitgliedsorganisationen, die auch teilweise ehrenamtlich tätig sind oder hauptamtlich, erfahren, eben nur mehr auf einer größeren Ebene zu bündeln und weiterzutragen, sozusagen. Ja, das heißt, das Ziel ist da jetzt weniger die unmittelbare Unterstützung einzelner Personen, als einfach wirklich auch Strukturen anzusprechen und zu sagen, was braucht es eigentlich, damit Armut im besten Fall gar nicht entsteht oder sozusagen wirklich bekämpft wird oder sozusagen soziale Sicherheit bestmöglich gewährleistet werden kann. Ja.
Ich sage jetzt einmal aus der Größe heraus, erschließt sich für mich, dass das Thema auch bei uns in Niederösterreich ein großes Thema ist. Und was mich interessiert, wie wird eigentlich Armut gemessen, beziehungsweise wie schaut es da konkret in Niederösterreich aus?
Ja, wie Armut gemessen wird, das ist eigentlich sogar eine ziemlich komplexe Frage. Ja, da gibt es zum einen sozusagen ganz klare Zahlen. Und zwar gibt es da eine Kennzahl, auf die man sich EU-weit eigentlich geeinigt hat. Das basiert auf der sogenannten EU-SILC, wo man sozusagen Kriterien definiert hat. Ja, und das sind im Grunde 3 Kriterien, die man da zusammen definiert hat in dem, was man als Armuts- und Ausgrenzungsgefährdung bezeichnet hat. Ja. Und da ist auch ganz wichtiges Kriterium die sogenannte Armutsgefährdung. Das ist jetzt eigentlich ein rein statistischer Wert, den man am Haushaltseinkommen festmacht und wo man sagt, der Einkommen, der weniger als 60% vom Median hat. Das klingt jetzt total furchtbar und statistisch, aber da geht es quasi darum, man sagt, wenn man jetzt quasi alles Einkommen der Leute in Österreich halbieren wird, genau in der Hälfte, dann hätten wir quasi den Median. Und wenn man sagt, der Person hat weniger als 60% von dem, dann ist sie armutsgefährdet. Um das vielleicht an einer Zahl greifbar zu machen, Das wäre jetzt für das Jahr 2024 für einen Ein-Personen-Haushalt 1.572 Euro für eine Person. Ja. Ich würde dem aber gleich gern einen anderen Wert eigentlich gegenüberstellen, den ich und viele meiner Kolleginnen eigentlich als viel aussagekräftiger finde. Die Schuldnerberatung berechnet immer die sogenannten Referenzbudgets. Das heißt, die schauen sich quasi an, anhand des Verbraucherpreisindex, was braucht man im Durchschnitt zum Leben, was braucht man zum Essen, was braucht man an sonstigen Dingen. Und diese Referenzbudgets liegen immer über der Armutsgefährdungsschwelle. Das heißt, die Botschaft, die ich geben will, ist, diese Armutsgefährdungsschwelle, das ist ein rein statistischer Wert. Der sagt jetzt eigentlich nicht wirklich was drüber aus, kriege ich um das jetzt wirklich eine leistbare Wohnung oder wenn sie die Energiekosten tatsächlich massiv verteuern, wie wir diese gelebt haben in den letzten Jahren, dann kann es sein, dass ich vielleicht über der Armutsgefährdungsschwelle bin, aber trotzdem die Wohnung nicht heizen kann. Ja. Das heißt, man muss dann auch tatsächlich immer nur berücksichtigen, was kostet das Leben tatsächlich. Ja. Und das ist was ganz massiv spürbar war, vor allem in den letzten Jahren, eben wenn sie so Dinge wie Wohnkosten massiv verteuern und die durchschnittlichen Mietkosten haben sie massiv verteuert. Oder wenn sie Energie massiv verteuert, dann spüren das Menschen mit geringen Einkommen ganz besonders.
Interessant. Ich habe mir da jetzt was notiert, weil mir der, also ich würde den Begriff gerne auch noch abklären, Ausgrenzungsgefährdung in dem Zusammenhang.
Ja, das ist insofern ein wichtiger Begriff, weil ja eigentlich das Ziel, wenn man sozusagen Armut tatsächlich vermeiden will, dann wird es immer darum gehen, dass Personen sozusagen nicht nur gut integriert sind, sondern einfach auch teilnehmen können am sozialen Leben. Zum Teilnehmen am sozialen Leben gehört jetzt nicht nur, dass sie meine Wohnung heizen kann, sondern zum Beispiel auch, dass ich mich mit Freunden treffen kann, um auf einen Kaffee zu gehen oder dass ich ins Kino gehen kann. Das heißt, es geht auch um eine Teilnahme einfach am sozialen Leben, ja. Darum zum Beispiel, mir das Busticket leisten zu können, um Freunde zu besuchen, ja. Und das ist ganz ein wesentlicher Punkt, weil viele Menschen denken bei Armut einfach an ebenso Dinge wie, ich kann zum Beispiel nicht ausreichend Lebensmittel kaufen oder ich kann die Wohnung nicht heizen. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Teil. Aber soziale Teilhabe ist ganz was Wesentliches. Und da merken wir, dass jetzt besonders zum Beispiel Kinder und Jugendliche ganz massiv betroffen sind. Weil die Kinder und Jugendliche sind so und so überproportional von Armut betroffen. Das ist auch was, was ganz viele Menschen nicht wissen. Und was die soziale Teilhabe betrifft, ist das was, was sich da ganz massiv auswirkt, weil das bedeutet zum Beispiel, dass diese Kinder Freunde nicht einladen, weil zum Beispiel der Wohnraum sehr klein ist oder eben weil man die Wohnung nicht gut heizen kann. Ja, das heißt, solche Dinge würden damit reinfallen. Das ist vielleicht was, an das Menschen nicht gleich denken, wenn sie an Armut denken, aber das ist eigentlich ganz, ganz ein wesentlicher Teil. Ja. Oder dass Menschen eben sich nicht mehr mit Freunden treffen, weil sie sagen, boah, eigentlich kann ich mir den Kaffeehausbesuch nicht leisten. Ja? Und das sind normalerweise Dinge, die Menschen vielleicht nicht gern sagen wollen oder vielleicht den engsten Freunden schon, aber sonst niemand. Und das sind Komponenten, die dann ja ganz gravierende Einschnitte bedeuten im Leben.
Ja, und das sieht auch, also man sieht daran ja auch, wohin dann Armut führt, ne? Das führt ja dann wirklich in die Isolation.
Genau, ja.
Jetzt wurden bereits Kinder und Jugendliche erwähnt, dass sie speziell armutsgefährdend sind. Auf welche Personengruppe trifft es noch zu?
Genau, das habe ich mir auch im Vorfeld unserem Gespräch nur mal angeschaut. Wir haben eigentlich, fünf Gruppen jetzt, speziell in Niederösterreich, die besonders betroffen sind. Eine Gruppe, die ganz besonders betroffen ist, das ist jetzt Österreich und Niederösterreich weit so, sind die sogenannten Ein-Elternhaushalte. Das sind im Grunde Alleinerziehende und das sind zu einem überwiegenden Anteil Frauen sozusagen. Ja. Das ist eine ganz massiv betroffene Gruppe, Menschen, die arbeitslos sind, aus welchen Gründen auch immer, sind ganz besonders betroffen. Familien mit drei oder mehr Kindern, also Mehrkindfamilien, Ein-Personen-Haushalte, Also das sind ganz oft alleinstehende Frauen zum Beispiel oder Frauen im Alter, die vielleicht verwitwet sind oder alleinstehend sind. Und eben Kinder und Jugendliche sind ganz massiv betroffen.
Interessant. Ich möchte gerne auf Kinder und Jugendliche kurz eingehen. Der eine Aspekt ist jetzt mehr oder weniger diese Ausgrenzungsgefahr. Was beobachtet man bei Kindern und Jugendlichen dann noch?
Was bei Kindern und Jugendlichen, glaube ich, sogar fast die allergrößte Auswirkung ist, ist, mir hat das mal eine Dame zu dem Thema so formuliert, dass sie gesagt hat, das Schlimmste war für sie, dass ihr Sohn dann irgendwann keine Wünsche mehr geäußert hat, ja. Weil er einfach gemerkt hat, das geht sich so und so nicht aus, ja. Und die Mama ist dann eigentlich nur traurig, wenn ich irgendwas formuliere und sie kann es mir nicht zahlen. Und das ist, glaube ich, eigentlich einer der massivsten Auswirkungen, dass Kinder sozusagen ihre eigenen Erwartungen an die Zukunft eigentlich schon mal kleiner schneiden, ja. Oder andere Dame hat mir erzählt, ihr Sohn war eigentlich immer gut in der Schule und sie hat sich eigentlich gewünscht, dass er mal studiert und er hat das früher als Kind auch geäußert. Und dann irgendwann hat er gesagt, du Mama, ich habe mir das überlegt, ich glaube, ich mache doch keine Lehre. Ja? Und sie hat irgendwie wirklich lang nachgebohrt, weil sie irgendwie so irritiert war von dem. Und dann irgendwann hat er gesagt, na ja, quasi, ich merke ja, dass daheim schwierig ist und eigentlich wäre es ja schon gut, wenn ich früh was dazu erzähle, dazu verdiene. Ja?
Okay, ja.
Das heißt, ich glaube, eine ganz massive Auswirkungen ist, dass eben das, was Kinder erwarten vom Leben oder eben von der Ausbildung, sie einfach dadurch verändert, ja. Und das prägt dann letzten Endes das ganze Leben, ja. Weil wenn ich zum Beispiel eine Ausbildung nicht mache, weil ich den Eindruck habe, das könnte schwierig werden, dann prägt das meine ganze spätere Biografie im Grunde, ja.
Die zweite Personengruppe, die ich da jetzt ein bisschen herausgehört habe, würde ich sagen, sind Frauen unterschiedlichen Alters. Und ich habe da mir was angeschaut, und zwar gibt es ja den Equal Pension Day. Also der wird jedes Jahr neu berechnet, und der zeigt an, wann sozusagen Männer bereits die Pension erhalten haben, die Frauen bis zum Jahresende erhalten. Und österreichweit kommt es in diesem Jahr auf den 6. August und in Niederösterreich auf den 4. August. Und wenn man das so umrechnet, scheint eben da 40% Differenz zu sein.
Unglaublich, oder?
Ja, ich meine, es ist fast die Hälfte, ne? Warum ist das so?
Ja, warum ist das so? Also zum einen muss ich sagen, ich finde die Zahl immer nur wahnsinnig schockierend, ja, obwohl ich sie natürlich kenne, aber ich finde, wenn man sich das durchdenkt, ist das in Wirklichkeit heftig, ja. Ein ganz, ganz großer Anteil ist dass ganz viel an der Arbeit, die Frauen leisten, schlicht und einfach nicht bezahlt wird. Ja. Das heißt, man spricht da von der sogenannten Care-Arbeit. Das heißt, da gehört einerseits Kinderbetreuung dazu, da gehört Pflege von älteren oder sonstigen Angehörigen dazu, die Unterstützung brauchen. Und da leisten Frauen wirklich ganz, ganz viel. Eigentlich halten die auch, ich würde jetzt fast sagen, unsere Gesellschaft am Laufen mit dem, was sie da tun, ja. Und gleichzeitig führt es aber in einem ganz hohen Ausmaß dazu, dass sie bezahlte Erwerbsarbeit reduzieren oder überhaupt Teilzeit arbeiten, ja. Und das ist jetzt nicht nur was ich persönlich beobachte, das tue ich auch, aber es gibt da tatsächlich Studien dazu, wo man sozusagen erhoben hat, verglichen Männer und Frauen, wer leistet wie viel bezahlte und wie viel unbezahlte Arbeit. Ja. Und das Erstaunliche an diesen Studien, das ist die sogenannte Zeitverwendungsstudie, ist, dass die herausgefunden hat, selbst wenn Frauen in einem höheren Ausmaß in einem Paarhaushalt jetzt erwerbstätig sind als Männer, leisten sie immer noch einen höheren Anteil an dieser unbezahlten Arbeit. Ja.
Tatsächlich.
Das heißt, genau, es ist einfach ungleich verteilt, ja. Und diesen Anteil, den Frauen da leisten, der ist eben faktisch total wichtig. Aber das Problem ist, es spiegelt sie nicht in ihrer Pension wieder, ja, weil unser Pensionssystem eben eigentlich auf dem aufgebaut ist, dass einfach das, was aus Erwerbstätigkeit kommt, sozusagen, spiegelt sie in der Pension wieder, ja.
Ja. Ich muss gestehen, wir haben schon, ich hab schon einige Gäste auch bei mir gehabt, wo wir dieses Thema angesprochen haben, und vielleicht darf ich es auch ganz konkret da jetzt nochmal ansprechen. Vielleicht eine Vermutung oder aus dem Arbeitskontext heraus. Woran liegt es, dass das sozusagen noch immer so ist? Ist das die Sozialisierung? Sind das, ich finde es einfach erstaunlich, dass es so ungleich aufgeteilt ist und dass es offensichtlich aber normal ist, oder dass Frauen vielleicht auch dazu tendieren, wirklich in diese Rolle zu schlüpfen. Vielleicht hat das was mit der Erziehung zu tun, mit der Sozialisierung, mit dem, was erwartet wird.
Puh, das ist eine komplexe Frage. Ja, also ich glaube, es hat mit der Erziehung zu tun und es hat mit Erwartungen zu tun. Und das Spannende ist, dass man in dieser Zeitverwendungsstudie festgestellt hat, dass das sogar bei Mädchen schon so ist, ja. Also dass eben schon Mädchen mehr dazu, sogar jetzt mal, angehalten werden, im Haushalt mitzuhelfen als Burschen, ja. Das muss jetzt wahrscheinlich gar nicht immer bewusst passieren, aber faktisch ist es offenbar so, ja. Und also ich denke, dass diese Erwartungshaltungen jetzt von Eltern, von der Gesellschaft, von Verwandtschaft, von wem auch immer, eine massiv große Rolle spielt, ja. Also ich würde mir ja wirklich wünschen, dass wir irgendwann in der Situation sind, dass bei jedem Vorstellungsgespräch oder bei jedem Dienstgeber das auch bei den Männern ein genauso großes Thema ist mit der Kindererziehung wie bei Frauen. Faktisch erlebe, dass das nach wie vor nicht so passiert, ja. Oder auch umgekehrt, wenn es sozusagen um Elternsprechtage geht oder darum, sozusagen Engagement von Eltern in unterschiedlichen Kontexten, dass wenn Männer dieses Engagement zeigen, wird das wahnsinnig gelobt und toll und ein engagierter Vater. Wenn eine Frau jetzt nicht kommen wird, weil sie nur zu einem Elternsprechtag oder einem Fest, weil sie vielleicht sagt, sie hat eine berufliche Verpflichtung, dann wird sehr negativ konnotiert, sage ich jetzt einmal. Ja, also ich glaube, dass diese Erwartung ganz eine große Rolle spielt. Ja.
Ja, das macht dann vielleicht auch was mit einem, ne? Also kann ich mir vorstellen, man möchte das ja dann auch erfüllen, oder denkt sie dann vielleicht, ich bin keine gute Mutter, wenn ich das nicht mache, ne?
Genau, also ich bin ganz sicher, dass das da eine große Rolle spielt, ja. Und ich würde mir da auch tatsächlich wünschen, dass es üblich und normal wird, dass Elternschaft sozusagen einfach eine geteilte Verantwortung ist, ja. Und dieser Part von den Männern genauso eingefordert wird, also von unterschiedlichen Seiten jetzt wie von den Frauen, ja. Und dass es eigentlich ganz normal sein sollte, dass das geteilt ist oder vielleicht sogar der Mann in Teilzeit ist und die Frau in Vollzeit, wie auch immer. Ja. Das würde natürlich auch Veränderungen im Arbeitskontext bedeuten. Letztendlich würde es Veränderungen in ganz vielen unterschiedlichen Kontexten bedeuten, denke ich mir. Ja.
Ja, und ich denke, wenn man da jetzt wirklich sagt, man schafft gleichwertige Bedingungen, dass einfach beide Menschen, also dass Mann und Frau für die gleiche Tätigkeit gleich viel verdienen, dann glaube ich, liegt es ja wirklich dann mehr so an einem selbst, ob ich mich dafür entscheide. Ich habe eine ganz andere Entscheidungsgrundlage, als wenn es sowieso so ist, dass die Frau, sage ich jetzt einmal, in diesen klassischen Rollenbildern grundsätzlich einmal weniger verdient.
Genau, das spielt
Und dann stellt
natürlich
sich die
ganz
Frage
eine
nicht, ne? Wer bleibt daheim? Also,
Rolle.
oder wer geht arbeiten? Ich denke auch genau aus den Gründen heraus, diese Care-Arbeit, diese unsichtbare Arbeit, die oftmals von Frauen geleistet wird, dass das auch der Hintergrund dafür ist, dass Frauen tendenziell mehr Teilzeit, tätig sind.
Ja, das ist ganz sicher so. Also da gibt es ja Studien dazu, wenn Frauen gefragt werden, warum sie Teilzeit sind, ist das ein ganz wichtiger Punkt, der angegeben wird. Ja. Und das, was da natürlich auch eine Rolle spielt, ist, dass die die Möglichkeiten sozusagen an Kinderbetreuung und Bildungseinrichtungen, dass das einfach wahnsinnig schwierig ist, bis unmöglich eigentlich zu vereinbaren sozusagen mit den Kindern. Ja, also gerade jetzt ist dieser Thema, na, wir haben Sommer, wir haben sozusagen Sommerferien, und wenn man sich das schon rein quantitativ gegenüberstellt, Urlaubsansprüche und die Schließtage sozusagen, dann sieht man eigentlich, das kann sich nicht ausgehen. Ja. Und das ist ja eigentlich was, wo man sagt, okay, da könnte man ja als Gesellschaft andere Möglichkeiten schaffen, ja, um das anders zu gestalten.
Ich frage jetzt, hättest du da eine Idee?
Naja, ich denke mal, ganz wichtiger Punkt wäre eben, nenne das oft sozusagen eine gute soziale Infrastruktur, ja. Also ich würde sagen, genauso wie man irgendwie gute Wege, gute Straßen, gute Versorgungslandschaft in anderen Bereichen brauchen, braucht man es im Bereich für qualitativ hochwertiger. Das finde ich da auch total wichtig. Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen, ja, die dann Eröffnungszeiten haben, die auch tatsächliche Wahlfreiheit geben, ja, und die auch sozusagen in einem Ausmaß ausgestattet sind, wo jetzt der Schlüssel sogar zum Beispiel von Betreuungskräften zu Kindern auch einfach so ist, dass man auch tatsächlich eine gute Betreuung gewährleisten kann, ja, dass das jetzt nicht so ist, dass man dann als Elternteil irgendwie mit einem schlechten Gefühl das Kind hinbringt, weil man nicht sicher ist, ob es wirklich auch in der Form die Aufmerksamkeit bekommen kann, wie das notwendig ist, ja.
Ja, wo man wieder bei diesem Grund wären, warum dann die Frau sagt, okay, dann mach's ich, ne?
Genau. Und da gibt es einfach auch tatsächlich, gibt es EU-weite Zielvorgaben, welche Angebote an Kinderbetreuung das es geben sollte. Und da hinkt Österreich definitiv hinten nach, sozusagen, was den Ausbau betrifft. Ja, das heißt, da gäbe es ganz ein großes Potenzial. Ja. Und ich glaube, das bräuchte man sozusagen auch für die unterschiedlichen Lebensphasen. Ja. Also ich glaube, auch was Pflege und Betreuung betrifft, bräuchte es da mehr an Angeboten. Ja. Weil jetzt ist es oft so, dass man nur so diese Wahl hat zwischen, okay, geht Pflege jetzt noch irgendwie zu Hause oder geht es ins Pflegeheim? Und ich glaube, wir bräuchten auch da unterschiedliche Angebote, damit man Wahlfreiheit hat, ja.
Ganz kurz nochmal zurück zu dieser Differenz, was die Pension betrifft. Da wollte ich nur fragen, ob das in den letzten Jahren, ob diese Differenz größer geworden ist oder vielleicht sogar kleiner.
Ich habe mir das angeschaut. Ich musste jetzt noch kurz sagen, auf meinen Spickzettel schauen. Sie ist in einem Ausmaß kleiner geworden, die man eigentlich, würde ich sagen, vernachlässigen kann. Ja. Nämlich in den letzten 10 Jahren, und ich glaube unter 1%. Ja. Also
Wahnsinn.
insofern, ja, faktisch hat sie da so gut wie nichts getan, kann man eigentlich sagen. Ja.
Wahnsinn, okay.
Das heißt, genau, das ist auch sehr erschreckend sozusagen, ja.
Und ich nehme an, Gründe dafür sind eben, dass Frauen mehr Teilzeit arbeiten, oft
Ja.
Alleinerzieherinnen sind,
Beziehungsweise,
Care-Arbeit.
was sie da auch total durchschlägt, ist, es gab ja die Pensionsreform 2005, war das offenbar, die auch ganz eine wesentliche Rolle gespielt hat, weil davor war es so, dass die besten 15 Erwerbsjahre für die Berechnung der Pension herangezogen worden sind. Und dann ist es geändert worden auf 40 Beitragsjahre. Ja, das klingt jetzt immer neutral, dass man sagt, okay, ich nehme halt 40 Beitragsjahre. Aber was bedeutet das jetzt, wenn eine Person eben viele Unterbrechungen hat, weil sie zum Beispiel mehrere Kinder gekriegt hat oder auch, weil sie danach Teilzeit gearbeitet hat? Wenn ihr dann auf einen längeren Zeitraum sozusagen das ausweitet, dann wird die Pension tendenziell geringer, als wenn ihr die besten 15 Jahre nehmt. Ja. Das heißt, das ist eine Maßnahme, wo man sagen könnte, die ist ja jetzt eigentlich für beide gleich. Rein formal ist es auch so. Aber wenn man sich die faktischen Biografien anschaut, dann ist das eine Reform, die eigentlich Frauen benachteiligt hat. Ja? Oder Frauen benachteiligt nach wie vor. Genau.
Ich glaube, die nächste Neuerung, die diesbezüglich kommt, ist ja auch nicht gerade so, dass dann dürfen Frauen ja länger arbeiten. Das ist das, was ich zumindest vernommen habe.
Ja, das ist diese, wo die Tendenz gerade hingeht, sozusagen. Genau, ja.
Also ich glaube, es wird jetzt auch nicht wirklich eine Verbesserung angestrebt.
Das schaut im Moment nicht so aus, und das ist ja jetzt so, dass man ganz oft weiß, dass die Frauen dann eigentlich nicht aus der Erwerbstätigkeit in der Pension geht, sondern dass das oft ganz schwierig ist, im Alter nur einen adäquaten oder gut bezahlten Job zu finden, ja. Also das ist jetzt schon oft sehr, sehr schwierig, ja.
Okay. Wir haben jetzt schon sehr viele Aspekte besprochen. Vielleicht auch nur mal, ob es von deiner Seite ganz konkrete Forderungen an die Politik gibt. Ein paar haben wir schon jetzt durchaus besprochen, aber wirklich so ganz konkret.
Ganz konkret. Also immer gute soziale Infrastruktur. Ich glaube, das wäre ganz, ganz ein wesentlicher Punkt, weil an dem hängt in Wirklichkeit ganz, ganz viel. Nämlich diese Wahlfreiheit in unterschiedlichen Bereichen. Und wenn ich eine gut ausgebaute soziale Infrastruktur habe, dann kann ich im besten Fall auch sozusagen Armut schon in frühen Phasen abfedern oder zumindest die Auswirkungen von Armut abfedern. Ja, weil wenn ich zum Beispiel gute Angebote habt, dann gibt es andere Bildungschancen, dann gibt es einfach andere Möglichkeiten. Ja. Das andere, was aus meiner Sicht ganz dringend braucht, ist, ich sage jetzt, lebensphasenorientierte Arbeitszeitmodelle. Das klingt jetzt auch ein bisschen, ja, aber ich meine damit einfach, dass sozusagen Phasen, wo vielleicht Angehörige gepflegt werden oder wo eben ein Kind da ist und Aufmerksamkeit erfordert, dass das einfach berücksichtigt werden müsste in den Berechnungen von einer Pension zum Beispiel und einfach stärker gewichtet werden. Ja, im Sinne von, es sollte eigentlich Menschen nicht benachteiligen, wenn sie Care-Arbeit leisten, weil Care-Arbeit so ein essentieller Wert ist, dass man als Gesellschaft sagen müsste, okay, wir bewerten diese Arbeit anders. Ja. Und dazu müsste man sozusagen die Beitragsgrundlagen verändern und müsste sozusagen, es gibt teilweise schon Formen, wie das berücksichtigt wird. Also ab einer bestimmten Pflegestufe kann ich mir als Angehöriger zum Beispiel pensionsversichern. Ja. Aber in diesen Systemen sind oft die Beitragsgrundlagen relativ niedrig im Vergleich dazu, wenn jemand jetzt zum Beispiel Vollzeit arbeiten geht. Und das wäre ein wesentlicher Hebel, zu sagen, man bewertet das anders zum Beispiel. Ja. Und generell glaube ich, man müsste sozusagen so ich nenne das oft so die Bausteine der sozialen Sicherheit. Ja, da gehört quasi eine Pension dazu, da gehört eine Arbeitslosenversicherung dazu, Krankengeld. Die müsste man so gestalten, dass man einfach als Frau nicht benachteiligt ist. Und das ist man jetzt sehr oft, weil diese Systeme eigentlich aufgebaut sind daran, dass man durchgehend Vollzeit sozialversicherungspflichtig erwerbstätig ist. Ja. Und ich sage da jetzt bewusst erwerbstätig, weil Frauen eben ganz oft tätig sind, aber oft nicht in so einem hohen Ausmaß erwerbstätig. Ja. Das heißt, man muss diese Systeme so gestalten, dass sie andere Formen der Tätigkeit stärker mit reinnehmen und man auch dann abgesichert ist, wenn man da auf eine andere Art und Weise tätig ist, sage ich jetzt einmal. Ja. Das wird letzten Endes, denke ich, auch allen zugutekommen, ja, weil eben diese Sorgearbeit einfach auch ganz ein wesentlicher Teil ist letztlich für alle. Ja.
In dem Sinne nehme ich jetzt fast mal an, was ich jetzt von deinen Beispielen gehört habe, was die Kinder zum Beispiel gesagt haben, dass der eine Bub dann meinte, okay, dann mache ich lieber, also dann mache ich nicht lieber, sondern ich mache eine Lehre.
Wobei ich
Nicht
da jetzt
meine.
nicht gegen eine Lehre sprechen will, das
Nein,
überhaupt
nein, gar nicht,
nicht.
aber
Es geht darum, ob man das verwirklicht, was man sich erträumt, sage ich jetzt mal.
das
Ja.
zum einen, und zum anderen frage ich mich, dass natürlich Bildung schon auch Möglichkeiten eröffnet. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich, wenn ich eine Lehre mache, dann keine Möglichkeiten habe, das glaube ich gar nicht. Aber um es auf den Punkt zu bringen, ob Armut eigentlich sowas ist, was dann auch irgendwie auf eine gewisse Art vererbt wird.
Was man sagen kann, dass in Österreich Und das ist in anderen Ländern anders, aber dass das in Österreich die berufliche Qualifikation der Eltern in ganz einem hohen Ausmaß bestimmt, wie in welcher Ausbildung die Kinder machen. Ja. Und das hat unterschiedliche Gründe, aber eben ein ganz wesentlicher Grund ist sicher, dass sozusagen, so wie ich mir bei dem Beispiel gesagt habe, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Hochschulstudium machen will oder andere lange Ausbildung, dann werde ich das eher machen, wenn ich sozusagen sozial abgesichert bin und nicht Sorge haben muss oder vielleicht nicht nebenbei schon wahnsinnig wie viele Stunden Teilzeit arbeiten muss. Das kann man sich wahrscheinlich gut vorstellen und das führt dann eben tendenziell dazu, dass man in einem sehr hohen Ausmaß oft genau das Ausbildungsniveau oft anstrebt wie die Eltern. Ja. Es hat natürlich auch teilweise auch die Gründe, dass man vielleicht die Tätigkeit der Eltern ist einem vielleicht auch vertraut oder da können die Eltern vielleicht auch Tipps geben oder können vielleicht sogar bei Bewerbungen unterstützen. Ja. Aber das heißt, Bildung wird in Österreich zu einem ganz hohen Ausmaß vererbt. Vererbt nicht in dem Sinne von natürlich, dass ich jetzt sozusagen an die Fähigkeit zum Beispiel vererbt kriege, aber dass das soziale Umfeld in einem ganz starken Ausmaß prägt, ja. Und das ist aber was man gesellschaftlich durchaus gestalten kann, ja. Wenn ich zum Beispiel ein Schulsystem mache, wo ich sehr stark Unterstützung anbiete, also ich sage es jetzt ein bisschen plakativ, vertraue ich das Schulsystem drauf, dass Nachhilfe organisiert wird und dass das auch leistbar ist, oder biete zum Beispiel ein Schulsystem an, wo individuelle Förderung und Unterstützung im Schulsystem möglich ist, ja. Also wir wissen, dass die Kosten für Nachhilfe in Österreich ganz, ganz massiv sind und dass du eben eigentlich ein Stück weit fast drauf gebaut wird, dass das privat getragen wird, ja. Und da gibt es aber durchaus Möglichkeiten, das anders zu organisieren, letzten Endes, ja.
Ja, weil ich sage einmal, Förderunterricht gibt es ja auch, ne?
Genau, oder auch Schulformen, wo das sozusagen stärker integriert ist, zum Beispiel, ja.
Ich habe eine letzte Frage vielleicht noch, die, ja, oder was kann getan werden, damit man Armut verhindern kann?
Große Frage. Also ob ich es in einem Satz zusammenfassen kann, weiß ich nicht. Aber eben, ich glaube, man könnte eben so diese einzelnen Bausteine der sozialen Sicherheit in einem ganz, ganz viel stärkeren Ausmaß den unterschiedlichen Lebenssituationen gerecht machen. Ja. Also eben zum Beispiel, nicht nur an Erwerbsarbeit anschließen, ja. Das ist der eine Punkt. Und eben der andere ganz wichtige Punkt ist diese soziale Infrastruktur, ja, weil es macht einen Unterschied, ob ich in der Region zum Beispiel gute Angebote habe oder ob ich weit wohin fahren muss, bis ich zum nächsten Arzt komme, zum Beispiel, ja. Das heißt, auf was kann ich zurückgreifen in meinem Umfeld? Das spielt oft ganz eine wesentliche Rolle, ja. Und das andere, was natürlich braucht, ist, Unterstützungsleistungen müssten auch so gestaltet sein, dass sie tatsächlich vor Armut schützen, ja. Also da ist ein Beispiel, das ich immer wieder bringe, wenn wir uns anschauen, wie viel man an Sozialhilfe jetzt in Niederösterreich zum Beispiel bekommt. Und das ist eine Leistung, die man eben bekommt, wenn man armutsgefährdet ist, wenn man sein Einkommen nicht aus eigenen Mitteln decken kann, dann liegt der Richtsatz in der Sozialhilfe unter der Armutsgefährdungsschwelle. Das heißt, man kann eigentlich sagen, okay, es ist dann gar nicht die Intention, vor Armut zu schützen, eigentlich, wenn ich jetzt bin, ja. Das heißt, man müsste eigentlich bestimmte Unterstützungen da tatsächlich so gestalten, dass man sagt, okay, ich gebe tatsächlich eine Leistung, die auch dabei hilft, tatsächlich da rauszukommen, ja. Und einen ganz wichtigen Punkt möchte ich noch ansprechen, weil der für mich auch zu dieser guten sozialen Infrastruktur gehört. Wohnen und Energie ist ein ganz wesentlicher Punkt, ja. Das heißt, ich halte es für ganz wesentlich, dass man Wohnen jetzt nicht nur, ich sage jetzt ein bisschen plakativ, dem freien Markt überlässt, weil ich glaube, Wohnen ist einfach so ein essentielles Grundbedürfnis, das uns alle betrifft, weil ohne Wohnen geht alles andere auch nicht, ne? Geht Gesundheit nicht, geht Bildung nicht, gehen soziale Beziehungen nicht, ja. Und darum glaube ich, dass das einfach eine ganz wichtige Aufgabe ist, kommunalen Wohnraum in unterschiedlichsten Formen und für unterschiedliche Phasen und Bedürfnisse zur Verfügung zu stellen, ja, der auch
Das
leistbar
glaube ich.
ist, ja.
Ja, das glaube ich, ist ein ganz ein wesentlicher Punkt, weil oft kommt man dann ja in so eine Spirale rein. Ich meine, sei es jetzt, dass man arbeitsunfähig wird, ne? Und dann Hilfe braucht, wie zahle ich die Hilfe, die ich brauche? Also, das ist nur auch so ein Aspekt. Oder wo wir jetzt gehört haben, viele Frauen bleiben sozusagen dann allein zurück. Ja, also da finde ich es echt interessant und ich hoffe, da entwickelt sich was. Vielleicht entwickelt sich was dadurch, dass man sagt, ja, ich habe in meinem Freundeskreis schon darüber gesprochen, ob man später mal zusammenzieht. Dass mehrere Frauen dann einfach zusammenziehen und sagen, okay, jeder kann ja natürlich dann auch noch was beitragen. Was kann man beitragen? Was kann man gemeinsam dann sozusagen sich vielleicht auch leisten. Und man hat diesen Aspekt, dass man nicht isoliert ist. Ja.
Spannende Idee, ja.
Ja. Schauen wir mal. Gut. Liebe Bara, dann ganz herzlichen Dank für die Einblicke, auch diese visionären Aspekte, die du beigetragen hast. Ich würde jetzt gern zum zweiten Teil von Zeit für mich kommen, den Entspannungsteil. Und ich weiß aber, deine Zeit ist sozusagen schon gering. Insofern ganz herzlichen Dank.
Dankeschön. Danke.
Danke. Papa. Gut. Dann freue ich mich, dass ich dich heute in eine Entspannung führen darf. Ich habe einfach gedacht, das ist, glaube ich, was das Thema betrifft, auch eine gute Herangehensweise, dass wir uns mal erlauben, auch für uns selbst zu sorgen. Und das möchte ich einfach mit dieser Entspannungstechnik dir jetzt ermöglichen. Und du kannst dich dazu gerne einfach hinlegen. Schau, wo du ein schönes Platzl für dich findest, wo du auch ungestört sein kannst. Wenn du eine Yogamatte hast, gern auf der Yogamatte, kann aber auch im Bett auf der Couch sein. Bequem sollst du es haben. Genau. Ja, und dann, wenn du möchtest, kannst du gern auch deine Augen schließen. Wenn das für dich nicht stimmig ist, dann schau, dass du eher so ein bisschen in die Ferne schaust, so wie ins Nornkastel schauen, dieses Nichtschauen. Dann schau, wo wollen deine Hände jetzt gerade hin? Vielleicht hast du das Bedürfnis, sie auf deinem Körper zu platzieren, wo du sagst, die Wärme tut mir gerade gut. Und als Möglichkeit für die Beine hätte ich noch, dass du sagst, ja, da lege ich mir ein Kissen unter die Knie. Es ist unterstützend für den unteren Rücken. Ja, und dann hoffe ich, dass du deinen Platz jetzt gefunden hast. Ich selbst werde jetzt meine Augen schließen. Und dann erlaub dir mal jetzt deinen Untergrund wahrzunehmen. Wie fühlt sich das an dort, wo du jetzt liegst? Und wie ist dein Körper mit der Unterlage verbunden? Und spürst du vielleicht, dass du irgendwo im Körper so die Tendenz hast, dieses ich lasse mich fallen, zurückzuhalten. Und wenn dir eine solche Stelle in deinem Körper begegnet, dann erlaub ihr mal loszulassen, dich diesem getragen werden hinzugeben. Vielleicht hilft dir die Vorstellung, du würdest in einer Hängematte liegen. Und in einer Hängematte, da können wir so richtig loslassen. erlaubt, einen Knochen sozusagen so wirklich in die Unterlage hineinzusinken. Gibt das Gewicht der Knochen an die Unterlage ab. Und wenn wir hier so wunderbar geerdet sind, möchte ich dich jetzt zu einem Bodyscan einladen. Ich werde bestimmte Körperteile nennen und ich lade dich ein, dass du hineinspürst in diesen Körperteil, was da gerade wahrzunehmen ist. Und wenn es gelingt, wenn es für dich stimmig ist, dann diesen Körperteil auch signalisierst, dass er sich entspannen darf. Ich möchte da heute mit den Füßen beginnen. Füßen, die uns den ganzen Tag tragen. Wie geht's den Füßen jetzt gerade? Was kannst du hier wahrnehmen? Und vielleicht ist es jetzt genau der richtige Zeitpunkt, den Füßen zu gestatten, sich zu entspannen. Dann lass uns weiter wandern zu den Beinen. Was nimmst du jetzt gerade in deinen Beinen wahr? Alles, was da ist, darf da sein. Ohne zu werten. Einfach schauen, was ist jetzt gerade da. Und wie verändert sich dieses Empfinden, wenn du deinen Beinen erlaubst, sich jetzt zu entspannen? Und dann lass uns zum Gesäß wandern. Wie geht's dir jetzt gerade im Gesäßbereich? Was spürst du hier? Erlaub deinem Gesäß noch einmal mehr in die Unterlage zu sinken. Und dann wander mit mir weiter nach oben. Schauen wir mal, wie geht's den Muskeln entlang der Wirbelsäule? Was spürst du hier? Und ich lade dich dann ein, die Wirbelsäule sozusagen an die Unterlage abzugeben. Kannst den Muskeln entlang der Wirbelsäule erlauben, sich zu entspannen. Vom unteren Rücken hinauf bis in den Nackenbereich. Und nimm jetzt deine Kopfhaut wahr. Wie fühlt sich die Kopfhaut an? Und auch hier erlauben wir, dass sich die Kopfhaut jetzt entspannen darf. Und wir wandern schließlich in unser Gesicht, bringen die Aufmerksamkeit zu den Gesichtszügen. Was kannst du hier wahrnehmen? Wie fühlt sich dein Gesicht jetzt gerade an? Ist der Ausdruck? Ich erlaube meinen Muskeln im Gesicht gerne weich zu werden. Schau mal, wie sich das anfühlt, wenn du den Gesichtszügen erlaubst, ganz weich zu werden. Und wir wandern schließlich weiter in den Bereich der Brust, in den Brustraum. Was kannst du hier wahrnehmen? Ich lade dich zu einem tiefen Atemzug in den Brustraum ein. Schaffe weite durch den Einatmen. Mit dem Ausatmen kannst du dir wieder gestatten, in die Unterlage hineinzusinken. Und lass uns dann weiter wandern zur Bauchdecke. Wie fühlt sich jetzt die Bauchdecke an? Und wie verändert sich dieses Gefühl, wenn du der Bauchdecke ebenso erlaubst, weich zu werden? Vielleicht kannst du wahrnehmen, wie der natürliche Atem deine Bauchdecke hebt und senkt. Und schließlich kommen wir noch zum Beckenboden. Wie fühlt sich der Beckenboden jetzt gerade an? Oftmals halten wir hier ein wenig Anspannung, derer wir uns gar nicht bewusst sind. Erlaub nun auch deinem Beckenboden, sich zu entspannen. Und schließlich dehnst du deine Aufmerksamkeit auf den gesamten Körper aus. Du spürst den Körper, den wir jetzt eingeladen haben, sich zu entspannen und in die Unterlage zu sinken. Nimm den Körper mal als Ganzes wahr. Von Kopf bis Fuß, von Fuß bis Kopf. Und ich hoffe, dass du Entspannung gefunden hast und wünsche dir, dass du die, wenn wir jetzt dann wieder in den Alltag zurückkehren, mitnehmen kannst in deinen Tag. Dazu werden wir den Atem ein bisschen tiefer werden lassen. Und du kannst dann auch damit beginnen, den Körper wieder sachte aufzuwecken, vielleicht durch kleine Bewegungen der Hände und der Füße. Ja, und dann lass dir noch ein bisschen Zeit, um wieder dich aufzusetzen, dich aufzurichten. Und ich danke dir ganz herzlich fürs Dabeisein.
Zeit für mich, ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten.